Ich darf euch sagen, dass in unserem Haus in den letzten Wochen, also dort, wo meine Frau und ich wohnen, eine ganz große Veränderung stattgefunden hat. Wie einige ja schon wissen, ist unser Sohn Philipp und seine Frau Elin und die drei Kinder von Schweden, dort wo unser Sohn Pastor in einer Pfingstgemeinde war, ganz im Nordschweden, nach Österreich übersiedelt und wohnt zurzeit bei uns in unserem Haus, bis sie selbst eine Bleibe gefunden haben, ein neues Zuhause. Und ich kann euch sagen, das Leben ist in unserem beschaulichen Heim eingekehrt. Wirkliches Leben. Drei kleine Buben im Alter von 3, 5 und 7. Und ihr könnt mir glauben, unsere Ruhe ist dahin. Großteils. Und trotzdem freuen wir uns. Wir freuen uns sehr. Kinder sind einfach so etwas Besonderes. Ihre Art, wie sie Freude ausdrücken können, ihre Spontanität, ihre Energie. Oh, ich sage euch, die haben Energie. Die reißen Bäume aus. Tatsächlich, ja. Und nicht zuletzt auch ihre Neugierde. Auch das. Einfach Neugierde, wieder Dinge neu zu entdecken. Einfach alles ist für sie ansteckend. Sie sind einfach überall dabei. Dante Alighieri hat einmal gesagt, der italienische Schriftsteller, der hat gesagt, drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Die Sterne in der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder. Das Leuchten der Augen der Kinder. Kinder haben einfach so eine erfrischende Logik. Etwa wie dieses kleine Mädchen, das eines Morgens, nachdem sie in der Sonntagsschule davon gehört hat, dass ja Jesus in uns wohnt, im Badezimmer vor dem Spiegel steht, Mund weit offen und sich in den Hals hineinschaut. Der Vater geht gerade vorbei und staunt und sagt, ja, sag mal Kleine, was machst denn du da? Ich will sehen, ob Jesus in meinem Herzen wohnt. Der Vater lächelt und geht weiter, aber dann so im Vorbeigehen hört er, wie die Kleine plötzlich fragt, bist du da drin? Und als sie keine Antwort bekommt, versucht sie selbst mit ihrer tiefsten Stimme, die sie hat, zu sagen, ja. Liebe Eltern, wenn ihr Kinder in diesem Alter habt, ob das eure eigenen sind oder weil ihr Großeltern seid, dann genießt diese Zeit. Und solange sie noch so klein sind. Denn dieses Alter geht so schnell vorüber. Und ich weiß auch aus Erfahrung, und dann werden aus diesen kleinen Engeln sehr bald auch Monster. Eine Mutter von drei Buben wurde einmal gefragt, ob sie, wenn sie die Uhr zurückdrehen könnte, noch einmal drei Buben haben möchte. Und sie sagt, ja sicher, nur diese drei nicht. Ja, wer Kinder im Teenageralter hat, der weiß auch, wie schnell die Zeit vergeht. Und trotzdem haben Kinder, kleine Kinder, so etwas unbeschreiblich Besonderes an sich, das man einfach lieben muss mit all ihren Fehlern, mit all ihren Mühen, die sie einem machen. Und ich glaube, gerade deshalb hat auch Jesus das Wesen eines Kindes als ein Beispiel für unser eigenes Glaubensleben verwendet. Und ich möchte euch einen Abschnitt lesen aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, aus Kapitel 18, wo es heißt, zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmel? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wie dies Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, daran irre macht, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinem Hals gehängt und er im Meer ersäuft würde, wo es am tiefsten ist. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen, aber ich möchte zuerst einfach noch im Gebet Gott bitten, dass er zu uns spricht. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für die Kinder. Wir danken dir für das Wesen der Kinder. Und wir danken dir dafür, dass du diese Kinder geliebt hast und liebst. Und dass du sie uns als Vorbild in ihrem Wesen hinstellst für unser eigenes Glaubensleben als Erwachsene. Und ich bitte jetzt, Herr, dass du uns wirklich die Herzen öffnest, dass wir gerade in dem, was wir von Kindern lernen können, selbst lernen, wie wir dir wieder neu begegnen und wie wir wieder ganz neu dich erfahren können. Amen. Wir Erwachsene meinen ja oft, wir müssten alles daran setzen, dass die Kinder möglichst rasch erwachsen werden. Eltern und Lehrer und Pädagogen sind ständig mit dieser Frage beschäftigt, was können die Kinder von uns Erwachsenen lernen? Aber Jesus scheint diese Frage umzudrehen. Denn er sagt, geht zu den Kindern und lernt von ihnen. Mit anderen Worten, was können wir Erwachsene von den Kindern lernen? Und wie wichtig für Jesus diese Frage war, zeigt sich allein daran, dass er 4-mal im Neuen Testament davon berichtet, dass uns davon berichtet wird, Jesus ein Kind als Vorbild hinstellt. 2-mal im Matthäusevangelium, Kapitel 18, Vers 19 und dann noch im Markusevangelium und im Lukasevangelium auch noch einmal. Und 4-mal zeigt Jesus seinen Jüngern und damit uns, welchen Schatz ein kindliches Wesen hat und was wir uns davon abschauen können. Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? So fragten die Jünger hier am Anfang dieses Abschnittes. Wir würden sagen, was für eine anmaßende Frage das eigentlich ist. Aber ich möchte versuchen, diese Frage zuerst einmal durchaus positiv gemeint gelten zu lassen. Indem wir sie nämlich so formulieren, was zählt denn eigentlich im Reich Gottes? Ist es unsere Frömmigkeit? Sind es unsere Glaubenserfahrungen, die wir haben? Ist es vielleicht unser Bibelwissen, das wir haben? Sind es die Jahre unseres Glaubenslebens, wie lang wir schon im Glauben sind? Oder ist es unsere Stellung in der Gemeinde, unter den anderen, unser Ansehen? Vielleicht dachten die Jünger auch so. Vielleicht dachten sie so. Wir haben ja alles verlassen und sind dir nachgefolgt, sagte Petrus zu Jesus an einer anderen Stelle. Zählt das im Reich, alles zu verlassen? Und da rief Jesus ein Kind zu sich, stellte es mitten unter die Jünger und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was für ein Kontrast. Dass Jesus sich kein Blatt vor dem Mund nahm, wenn er mit den Jüngern sprach, das war, daran waren sie gewohnt. Aber diese Antwort auf ihre Frage, die ist knallhart und die haben sie nicht erwartet. Hier stehen 12 Männer, die ihren Beruf, ihre Familien und ihren Besitz aufgegeben haben, um Jesus nachzufolgen. Und da steht ein Kind, klein, schwach, hilfsbedürftig, das eigentlich nichts zu bieten hat. Hier die Männer, die nach der Größe im Reich Gottes fragen und da ein Kind, das nichts zu bieten hat, aber auch nichts erwartet. Und Jesus weist sie zurecht und sagt ihnen, wenn ihr nicht dieses Kind so annehmt und wenn ihr nicht so wie dieses Kind werdet, werdet ihr nicht das Reich Gottes sehen. Was hat ein Kind, was die Jünger nicht haben? Jesus gibt uns in den nächsten Versen, in Kapitel 18, die Antwort darauf. In Vers 4 heißt es, wer nun sich selbst erniedrigt und wie dies Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Würden wir uns fragen, was Jesus wohl als die wichtigste Eigenschaft hält, die wir von einem Kind lernen können? Ich denke, wir würden nicht vermuten, dass er gerade diese Antwort gibt, nämlich die Antwort auf Demut. Aber das Erste, was wir von Kindern lernen können, ist Demut. Nun, wir werden sagen, was ist Demut? Nun, in unserer Gesellschaft ist Demut ein sehr schwieriges Wort, aber auch oft in unseren gläubigen Kreisen. Häufig wird Demut missverstanden. Demut wird oft so verstanden wie, man muss den untersten Weg gehen, man muss immer auf dem Boden sein, du bist ein sündiger Mensch, denk nur nicht zu groß von dir. Und doch sagt Jesus, lernt von den Kindern. Gehen Kinder immer den untersten Weg? Sind Kinder wirklich so unterwürfig und fühlen sie sich so minderwertig und anspruchsvoll? Also ich kann auch sagen, unsere 3 Enkelkinder bestimmt nicht, aber wahrscheinlich sind sie Ausnahmen. Aber ich höre immer wieder, Opa oder Oma, ich will einen Keks haben. Wie heißt das bitte? Bitte, Oma, ich will einen Keks haben. Wie heißt das bitte? Bitte, Oma, darf ich einen Keks haben? Ja, du darfst einen Keks haben. Demut. Da steckt eigentlich in diesem Wort schon etwas Wesentliches drin, nämlich das Wort Mut. Mut, nämlich etwas anzunehmen und geschenkt zu bekommen, was man eigentlich nicht verdient hat. Das ist Demut. Demut ist etwas anzunehmen, was man eigentlich nicht verdient hat. Und ich denke, von Kindern können wir lernen, etwas zu bekommen, etwas anzunehmen, ohne es eigentlich verdient zu haben. Kinder sind Weltmeister in sich beschenken lassen. Sie haben kein Problem damit, völlig auf Mama und Papa angewiesen zu sein, ohne selbst etwas bieten zu können. Ja, wir könnten sagen, eigentlich ist für sie jeden Tag Weihnachten. Alles, was sie zum Leben benötigen, wird ihnen geschenkt, wird ihnen gegeben. Und das ist, was Jesus meint, wenn er seinen Jüngern sagt, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Markus schreibt in seinem Evangelium, er schreibt dort, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Nun ist die Frage, was ist denn eigentlich das Reich Gottes, das wir empfangen sollen? Das Neue Testament kennt mehrere Beschreibungen für das Reich Gottes. Aber ich denke, die wohl schönste Beschreibung für das, was das Reich Gottes ist, finden wir im Lukas-Evangelium. Lukas vergleicht dort das Reich Gottes mit einer Familie, mit einem Haus, in dem ein großes Festessen bereitet wird. Und wer zu dieser Familie gehört, der darf auch an diesem Festessen teilnehmen. Es heißt dort in Lukas 14, Vers 15, selig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnimmt. Das Reich Gottes ist die Familie Gottes. Es ist die Herrschaft Gottes über uns, die wir uns ihm anbefohlen haben. Und wer zu dieser Familie Gottes gehört, der hat auch ein Anrecht auf alle Segnungen, die Gott als Vater seinen Kindern verheißen hat. Wisst ihr das, dass wir ein Anrecht darauf haben, auf diese Verheißung? Am Anfang des Epheserbriefes lesen wir, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allen geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus. Und so wie unsere Enkelkinder nicht lange überlegen müssen und fragen müssen, darf ich wohl überhaupt etwas von dieser Suppe nehmen, die da am Tisch steht, sondern einfach zulangen und einfach nehmen. Ich denke, so dürfen auch wir aus der Fülle der Segnungen, die Gott uns verheißen hat, nehmen. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Gott möchte, dass wir wie Kinder zu ihm kommen und uns von ihm beschenken lassen, weil wir seine Kinder sind, und weil er uns liebt. Welcher Vater und welche Mutter würde von ihren Kindern verlangen, dass sie für die Liebe, die sie bekommen, und für die Fürsorge, die sie bekommen, bezahlen müssten? Und selbst wenn das die Eltern täten, Gott tut es nicht. Weil wir es auch gar nicht bezahlen könnten. Seht ihr, im Anschluss an diesen Abschnitt, wenn wir es im Markus-Evangelium lesen würden, aber auch in Matthäus-Evangelium, finden wir diesen kurzen Abschnitt über den reichen Jüngling. Und dass gerade dieser Abschnitt im Anschluss an diesen Abschnitt steht, ist nicht von ungefähr. Denn hier haben wir diesen Gegensatz dazu. Denn dieser reiche Jüngling, der kam zu Jesus und sagte, was muss ich tun, um das Reich Gottes zu erlangen? Was muss ich tun? Und wir wissen dann, wie das weitergeht. Jesus sagt, du kennst die 10 Gebote, halte diese 10 Gebote. Und der junge Mann sagt, ich habe sie alle gehalten. Aber Jesus lässt ihn nicht so einfach weg, sondern er sagt noch hinzu, er fügt noch hinzu, dann ist noch eines. Gib alles auf, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und komm und folge mir nach. Und der traurige Satz in diesem Abschnitt ist dann, der junge Mann ging betrübt davon, weil er es nicht konnte. Und ich denke, so geht es auch uns. Wir können es gar nicht erkaufen, diese Segnungen, die Gott uns anbietet. Aber Gott will es auch nicht. Er will sie uns geben. Aber er möchte, dass wir wie Kinder kommen und das empfangen, was er uns anbietet, an allen Segnungen, die es gibt. Es heißt hier die Segnung, die himmlischen Segnungen, aber nicht nur die, auch die materiellen Segnungen, die wir Tag für Tag von ihm empfangen und annehmen, was auch immer es ist. In Jeremia 32, 41 steht ein wunderschöner Satz. Es ist einer dieser Verse, die goldeswert sind. Und es ist einer der ganz seltenen Verse, wo wir etwas von den Gefühlen Gottes lernen. Denn es heißt hier, Gott spricht hier, er sagt, es soll meine Freude sein. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Und ich will sie in dieses Land einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen und ganzer Seele. Aber dieser erste Abschnitt, es soll mir eine Freude sein, sagt Gott. Gott freut sich daran, wenn er uns die Segnungen seines Reiches schenken kann. Und seht ihr, ich denke, da tun sich manche von uns Erwachsenen so schwer, etwas zu nehmen, ohne es eigentlich verdient zu haben. Stimmt es? Ist es nicht so, wenn wir irgendwo eingeladen sind zu einem Abendessen, dann gehen wir noch rasch in den Keller und holen eine Flasche Wein oder besorgen uns ein paar Blumen auf dem Weg dorthin. Wir können doch nicht mit leeren Händen dorthin kommen, das geht doch nicht. Das gehört sich doch nicht. Aber Jesus sagt, werdet wie die Kinder, lernt von ihnen und lasst euch vom Vater beschenken. Und dann setzt Jesus fort und sagt in Vers 5, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Dieser Vers kann in zweifacher Weise verstanden werden. Einmal als Aufforderung Jesu, dass doch die Arbeit und das Sorgen für die Kinder eine der vorrangigsten Aufgaben für die Eltern ist und auch für die Großeltern. Wie wichtig ist es doch, wenn wir uns um unsere Kinder kümmern, ob es nun die Eltern sind, aber auch in der Gemeinde. Und wie wichtig und wie wertvoll doch dieser Dienst in unserer Gemeinde ist und wie dankbar wir doch eigentlich sein können dafür, für all die, die sich darum um unsere Kinder gerade in diesem Augenblick jetzt auch kümmern. Aber diese Aufforderung, die Jesus hier sagt, wer ein solches Kind aufnimmt, kann auch noch anders verstanden werden. Denn es ist zugleich auch eine Aufforderung oder eine Ermahnung im Umgang miteinander, mit uns, in unserem Umgang miteinander. So wie wir von unserem himmlischen Vater stehen, wie wir vor ihm stehen als solche, die nichts zu bieten haben, und alle Segnungen aus seinen barmherzigen Händen empfangen, so sollen wir auch gegenseitig sein. So sollen wir uns auch dem Nächsten nähern und kommen. Und ich denke, die Arbeit, die uns Markus da vorgestellt hat, ist genau das, was hier dazugehört. Da haben wir Leute, die nichts haben und die auf unsere Barmherzigkeit, auf unsere Liebe, auf unsere Güte angewiesen sind. In Römer 15, Kapitel 15 heißt es in Vers 5, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander nach dem Vorbild Christi Jesus, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, lobt. Darum nehmt einander an, wie uns Christus angenommen hat zum Lob. Nehmen wir uns an. Nehmen wir uns an, ohne Bedingungen, ohne Erwartungen, ohne Hintergedanken, ohne Vorurteile. Lernen wir einander anzunehmen, wie Kinder von ihrem Vater, von ihren Eltern angenommen werden. So wie Gott sich freut, uns Gutes zu tun, sollten wir auch Freude daran haben, anderen Gutes zu tun. Aber Jesus fügt noch ein Drittes hinzu. Ein Drittes. Wenn er seinen Jüngern nämlich sagt, in Vers 6, wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, daran irre macht, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er im Meer ersäuft würde, wo es am tiefsten ist. Noch so eine harte Rede Jesu. Irre machen. Irre machen woran? Wie eines dieser Kleinen irre macht, die an mich glauben. Irre machen am Glauben. Irre machen am Glauben. Nicht irgendeinen Glauben. Nein, auch nicht an einen kindischen Glauben, denn auch den gibt es. Und leider gibt es zu viele Erwachsene, die einen kindischen Glauben haben, wenn ihr wisst, wovon ich spreche. Nein, nein, sondern irre machen an einem kindlichen Glauben. Und was ist das Besondere an einem kindlichen Glauben? Ich möchte drei Merkmale aufzeigen, die mir dazu in den Sinn kommen. Was ist kindlicher Glaube wirklich? Nun, erstens einmal, ich denke, kindlicher Glaube ist unverdorben. Manche würden vielleicht auch sagen, naiv. Naiv. Aber wisst ihr, dieses Wort naiv kommt von dem lateinischen Wort nativus. Und das bedeutet so viel wie natürlich. Ganz natürlich. Ganz natürlich. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht im Glauben nach neuen Erkenntnissen, dass wir nicht danach streben sollten. Oh nein, das ist nicht damit gemeint. Die Bibel macht es ganz klar, dass zum Beispiel ein junger Christ, ein frisch geschlüpfter Christ, noch ein Säugling im Glauben ist und leichte und verdauliche Nahrung braucht. Und erst nach und nach im Glauben wächst. Man lernt Gott besser kennen, man lernt die Bibel besser kennen und wird im Idealfall weise und reif. Oh nein, das ist nicht gemeint. Wir sollen danach streben. Im 1. Korinther 14, Vers 20 steht, schreibt Paulus, seid nicht Kinder im Verstehen. Seid nicht Kinder im Verstehen, schreibt er. Vielmehr, und dann sagt er, verwendet dieses Bild, seid Kinder, wenn ihr den im Umgang mit dem Bösen. Dort lehnt es ab. Seid Kinder im Verstehen, aber seid vollkommen. Unser Wachstum, unser geistlicher Wachstum stagniert oft schon nach kurzer Zeit. Und es flacht ab, dass wir Gott oder nicht mehr von ihm lernen wollen. Und ich denke, dass manchmal auch Gemeinden sehr voll sind von geistlichen Säuglingen in Erwachsenen, in alten Körpern. Und was uns da fehlt, was fehlt, ist diese Natürlichkeit, diese Ursprünglichkeit eines kindlichen Glaubens. Und das Zweite, das Erste ist, dass ein kindlicher Glaube unverdorben ist. Das Zweite ist, dass er erwartungsvoll ist. Denken wir nur an die Kinder zu Weihnachten. Wie gespannt und erwartungsvoll warten die Kinder doch auf die Geschenke am Heiligen Abend. Und das Dritte ist, kindlicher Glaube kann staunen. Und darüber möchte ich jetzt noch auch ein paar Gedanken mit euch weitergeben. Kindlicher Glaube kann staunen. Jesus sagt, lernt von den Kindern wieder im Glauben unverdorben und erwartungsvoll zu staunen. Am vergangenen Sonntag auf der Gemeindefreizeit, die übrigens, die nicht dabei waren, einfach ein Erlebnis war, ihr habt das versäumt, aber ihr habt die Möglichkeit, es nächstes Jahr nachzuholen, denn Roman Sievert wird wiederkommen und wir werden wieder mit ihm ein paar Tage verbringen. Am Sonntag habe ich dieses Bild gebracht von den Passagieren in einem Flugzeug. Ihr erinnert euch daran, so wie die Passagiere in einem Flugzeug einsteigen, die Erwachsenen, und nichts erwarten, außer dass der Flug möglichst glatt vorübergeht und sie dann bald an ihrem Ziel ankommen, bis auf einen kleinen Buben, dem man nämlich gesagt hat, und das ist ja heute nicht mehr möglich, aber früher war es ja noch möglich, du wirst den Kapitän sehen. Und der ganz aufgeregt und auf seinen Sessel hin und her rutscht und nur darauf wartet, bis die Kabinentür des Kapitäns aufgeht und jemand ruft, wer ist da, der mich sehen möchte. Und ich denke, genauso ist auch Jesus. Jesus sagt, wenn ihr mich wirklich sehen wollt, wenn ihr mich wirklich erleben wollt, dann müsst ihr wie dieser kleine Junge sein und wie dieser kleine Junge glauben daran, dass ihr mich sehen werdet. Denn wenn ihr in eurem Glauben nicht mehr erwartet, dass das, was alles so ganz normal sowieso abläuft in eurem Leben, dass ich euch irgendwie immer wieder an das Ziel bringe, dann dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn euer Leben eintönig und ohne besondere Vorkommnisse abläuft. Aber wenn ihr in eurem Glauben wie ein Kind auch unmögliche Dinge erwartet, wenn ihr mir zutraut, dass ich euch die Herrlichkeit des Vaters in den kleinen Dingen eures Alltags zeigen werde, dann wird euer Leben spannend und voll aufregender Erlebnisse verlaufen. Heißt das, dass wir in diesem Glauben unseren Verstand beim Flugschalter abgeben müssen? Natürlich nicht. Es bedeutet nicht, dass unser Glaube an Jesus wie der Glaube an einen Weihnachtsmann oder an Harry Potter ist. Das wäre kindischer Glaube. Es bedeutet vielmehr wieder neu die Fähigkeit des Staunens zu entdecken. Zu staunen über die Wunder, die Gott in unserem Leben tut. Und zwar in der völligen Normalität unseres Lebens. Und das ist das Entscheidende. Dass wir wieder unsere Augen darauf richten und sehen, was Gott hier in meinem Leben tut, das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist ein Wunder. Wenn wir nämlich mit unserem Verstand die vielen kleinen Dinge des Lebens betrachten und dann dabei entdecken, dass wir ganz rasch an die Grenzen eigentlich unseres Verstehens kommen, dann werden wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Wie kommt es, dass wir als Erwachsene oft so taub für das Übernatürliche sind? Wie kommt es, dass wir so immun sind, wirklich immun sind für das Ehrfurchtsame, für das, wovor man Ehrfurcht haben kann? Warum scheuen wir uns, so wirklich ergriffen und erstaunt zu sein über Dinge in unserem Leben? Nun, jemand hat einmal gesagt, der Grund dafür ist vielleicht, weil wir das Unbegreifliche zur Wissenschaft machen und das Wunderbare zum Selbstverständlichen. Weil wir das Unerklärliche zum Begreiflichen machen wollen und das zu Glaubende zum Lehrmäßigen. Und dabei könnte es so anders sein, wenn wir mehr würden wie die Kinder. Aufmerksam, suchend, erforschend, aktiv. Es gibt so viele Facetten in Gottes Wesen, die wir noch nicht erforscht haben. So viele Bibelstellen, die wir noch nicht kennen oder die wir vielleicht meinen, schon verstanden zu haben und beim nochmaligen Lesen wieder erkennen, da steckt doch viel mehr dahinter. Das ist spannend. Das macht das Leben spannend. Das Leben mit Jesus kann täglich zum Erlebnis werden, wenn ich mich mehr auf dieses Leben auch einlasse. Ich sollte es machen wie die Kinder, voller Vertrauen zu Gott kommen, Fragen stellen, neugierig sein und wieder ganz neu auf die Abenteuerreise mit Gott mich einlassen. Kinder können so frei und ungehindert fragen. Sie können so unkontrolliert auch sich freuen über Dinge und lachen, aber auch weinen. Sie können sich in wirklich hilflosen Situationen vertrauensvoll an ihren Vater klammern. Und das finde ich ist immer so ein wunderschönes Bild, wenn kleine Kinder sich dann, wenn sie Angst haben, sich an den Vater klammern. Sie glauben so unkompliziert und ohne Zweifel, dass das, was ihnen der Vater auch sagt, wahr ist. Und deshalb können wir von den Kindern lernen. Lernen wir mit den Kindern, zum Beispiel wenn sie am Strand stehen bleiben, eine Muschel aufheben und sie voll Verwunderung einfach wieder betrachten. Wir haben das heuer im Sommer gemacht. Wisst ihr, was so ein Wunderwerk so eine Muschel ist? Allein in der Zeichnung, in der Farbe, Gott ist unglaublich kreativ. Und wir können so viel von Gottes Wesen entdecken. Oder wie Kinder auch in ihrer Einfalt Gott darum bitten können, zum Beispiel, dass er doch das kleine Meerschweinchen wieder gesund machen möge. Das ist wunderbar. Nehmen wir uns doch auch Zeit und hören wir wieder mit den Ohren eines Kindes, zum Beispiel auf das Zirpen einer Grille oder das Summen einer Hummel. Und lassen wir uns in diesem Glauben nicht irre machen von irgendwelchen Schlauköpfen, die meinen, es besser zu wissen und mehr erklären zu können als diese Wunder, die wir da Tag für Tag sehen. Denn darin liegt das Reich Gottes. Darin liegt das Reich Gottes. Das Reich Gottes und seine Herrschaft in unserem Leben sind verborgen in den vielen Wundern, die uns im alltäglichen Leben begegnen. Sie sind Wunder, weil sie Geheimnisse sind. Ja, einige sind vielleicht wissenschaftlich erklärbar, aber selbst das ist jedes Mal ein Wunder, finde ich. Einige lassen sich zu einem gewissen Grad auch reproduzieren, aber sie sind dennoch Geheimnisse. Sie sind Geheimnisse, die unser Verstehen übersteigen und ihren Ursprung in der Schöpfung Gottes finden. Und wer schafft, wie ein Kind diese Geheimnisse zu sehen, ich denke, den wird der Herr auch eines Tages in seinem Reich vorstellen als einen seiner Größten. Versuchen wir niemals, das Unerklärliche zu erklären und das Bewundernswerte oberflächlich zu machen. Machen wir niemals den Fehler, das Wunderbare zum Selbstverständlichen und den Glauben zu einem in Dogma gegossenen Wissen zu machen, hat Max Lucado einmal gesagt. Behalten wir uns die Fähigkeit des Staunens. Trauen wir uns, Augenzeugen von Gottes Herrlichkeit zu werden. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Bild, das du uns gibst im Wesen eines Kindes, dass wir als Erwachsene vielleicht verloren haben. Danke, dass du uns daran erinnerst, dass wir wieder zurückkehren sollen und wie Kinder werden. Und du nennst uns ja selbst deine Kinder. Du nennst uns deine Freunde, aber du nennst uns auch deine Kinder. Hilf uns, Herr, dass wir wieder lernen, neu im Glauben zu staunen. Hilf uns wieder, dass wir neu im Glauben natürlich werden. Und uns nicht irre machen lassen von irgendwelchen Dingen, die uns einreden wollen, dass es nicht von dir kommt, sondern dass es einfach Zufall ist. Hilf uns, Herr, und stärke unseren Glauben. Mach ihn wieder frisch und mach ihn wieder unkompliziert. Wir bitten das in deinem Namen. Amen.